ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, ihr habt es gehört, hier ist das ABS-Magazin. Wir sind kein Modemagazin, also anders als in der Wiederholung in der Vorsendung gerade angekündigt worden ist. Nein, wir sind das Magazin für
Arbeit, Bildung und Soziales.
Und genau, und darüber möchten wir heute sprechen. Wir, das sind heute Etta Kivili.
Und meine Wenigkeit, der Nils-Björn Schmidtke.
Und worüber sprechen wir aus dem Bereich Arbeit, Bildung und Soziales heute?
Über Polizeistrategien. Wir haben uns dazu auch Gäste eingeladen und
einer ist schon da.
Einer ist schon da.
Der zweite noch.
Und den begrüßen wir vielleicht gerade mal. Hallo Markus.
Hallo.
Markus ist vom Ermittlungsausschuss. Und was es mit diesem Thema Polizeistrategien auf sich hat, das werden wir dann gleich angehen, in der Hoffnung, dass unser zweiter Gast vielleicht noch eintrifft.
Sendung mit dem Thema Polizeistrategien, mit so einem leichten Fokus auch auf eine internationale Perspektive oder auf rechtliche Veränderungen, die ist nicht so aus der Luft gegriffen, denn eigentlich ist sie der zweite Teil einer Sendung, die wir schon mal hatten, oder die Fortsetzungssendung, vielleicht kann man das auch so sagen.
Ja, genau, und zwar am 9. April diesen Jahres hatten wir in der damaligen ABS-Sendung auch schon Kollegen vom Ermittlungsausschuss und von der Roten Hilfe hier zu Gast und haben uns dem Thema Polizeistrategien gewidmet. Vielleicht sollten wir noch mal kurz versuchen zu klären, was sich unter dem Begriff Polizeistrategien eigentlich verbirgt. Kannst du uns da was erzählen, Etta?
Tja, also die Sendung damals war halt unter dem Eindruck entstanden dieser großen Demo in Hamburg, dann die sich eben mit der Räumung oder der anstehenden Räumung damals des Verkaufs der Roten Flora, der Esso-Häuser und dann auch einer Solidarität der Gruppe Lampedusa in Hamburg beschäftigt hatte. Und diese Demo ist ziemlich eskaliert. Da gab es regelrechte Straßenkampfszenen in Hamburg. Dann gab es noch die Erfahrung eben mit Blockupy 2013 mit einer NPD in Frankfurt, dann hier mit einer NPD-Kundgebung am 1. Mai in Frankfurt auch, wo in Frankfurt ganz viele Leute sich auf die Gleise gesetzt hatten und da jetzt diese Menschen auch gerade mit Verfahren bedroht sind oder die gerade auch im Gange sind. Also da gibt es ganz viele Demonstrationen. In Deutschland gab es damals und auch in Frankfurt ganz viele Erfahrungen, die es da notwendig gemacht hatten. Hatten wir das Gefühl, mal darüber zu sprechen, was passierte eigentlich, warum eskalieren solche Großeinsätze so? Gibt es da vielleicht eine neue Strategie? Was ist los damit, dass man eigentlich doch von der Polizei erwarten sollte, dass sie sich eher vielleicht deeskalierend verhalten sollten auf so einer Demo? Und dann ist es doch erstaunlich, dass so eine ganze Demo, wie zum Beispiel bei Blockupy 2 dann 2013 komplett eingekesselt wird. Das ist war für uns damals keine Deeskalationsstrategie. Darüber wollten wir mal nachdenken damals.
Ja, und jetzt haben wir sozusagen eine weitere Sendung angedacht und es soll da weiterhin um das Thema Polizeistrategien gehen, um aktuelle Bezüge und auch um das Thema Pfefferspray.
Genau, was Polizeistrategien sind, vielleicht klären wir das auch gleich nochmal mit unserem Gast. Wir begrüßen nochmal Markus vom Ermittlungsausschuss EA, unser Spezialist heute hier Vielleicht noch mal ganz kurz für den Anfang. Was ist der EA nochmal? Wir haben hier schon oft Leute vom EA auch gehabt und darüber gesprochen, aber der Petitio est Mater Studiorum in der Wiederholung.
Ich wusste gar nicht, dass du Englisch kannst.
In der Wiederholung liegt die Lehre oder die Erkenntnis, ja. Wie auch immer. Also die, ja.
Vielleicht sagst du uns ganz kurz ein paar Worte nochmal zum Ermittlungsausschuss, was ihr euch als Aufgabe gestellt habt. Und euch gibt's ja schon einige Zeit hier in Frankfurt.
Ja, uns gibt's in Frankfurt jetzt schon mehrere Jahre. Und der EA Frankfurt ist ein Zusammenhang, der entstanden ist eigentlich aus den antifaschistischen Demonstrationen 2007 damals. Als manche erinnern sich, die NPD in Hausen demonstriert hat und die Polizei das zum Anlass nahm, gleich ein ganzes Stadtviertel gefangen zu nehmen, in Anführungszeichen, also sprich abzuriegeln und zum Ausnahmezustandsgebiet zu machen. Und da haben sich eben aus verschiedenen Zusammenhängen Leute zusammengefunden, die gesagt haben, wir wollen Demonstranten während der Demonstration Rechtshilfe bieten, soweit es möglich ist. Heißt, wir wollten nachschauen, was passiert mit Festgenommenen, wie lange werden sie festgehalten, wie werden sie behandelt, kann man ihnen sofort anwaltliche Hilfe zuteil werden lassen. Und das natürlich immer unter dem Gesichtspunkt der Demonstrationsfreiheit. Und unser Untertitel heißt auch Demonstrationsfreiheit verteidigen. Genauer nachlesen kann man das auf der Seite ea-frankfurt.org. Wo auch dann unsere Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen nachlesbar sind, weil wir uns schon auch das Recht rausnehmen, manchmal Dinge zu kommentieren, jedenfalls Demonstrationen, die wir als EA begleitet haben.
Vielleicht nochmal eine kurz zu der Mitgliederstruktur des EA. Also du bist Jurist. Muss man Jurist sein, um beim EA mitarbeiten zu können?
Nein, Jurist zu sein ist kein Ausschlusskriterium für ein EA. Ja. Das sind einfach Leute aus verschiedenen Zusammenhängen. Zunächst mal ungeachtet, ob sie Juristen sind oder nicht. Es sind bei uns auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die als Anwalt arbeiten. Aber das ist nicht die Mehrheit und auch erst recht nicht Voraussetzung. Mhm.
Ja, ihr seid bei Demonstrationen aktiv, begleitet die währenddessen, begleitet die später, hast du gerade gesagt. Ihr macht auch Infoveranstaltungen. So ist es ja auch ein bisschen hier zu dieser Sendung auch gekommen. Deswegen haben wir dich eingeladen. Vielleicht kommen wir jetzt zu der Frage zurück, die wir hier gerade schon mal so ein bisschen angedacht haben und so ein bisschen angesprochen haben, zu den Polizeistrategien. Was ist damit gemeint? Welche unterschiedlichen Strategien kann es da so geben? Und vielleicht dann in einem zweiten Schritt, welche Intentionen gibt es dafür in einem einem demokratischen Land, das ja eigentlich vielleicht auch voraussetzen mag, dass die Bevölkerung erstmal dem Ganzen ganz positiv gesonnen ist?
Ja, also Polizei ist ja nicht nur Demo. Polizei hat ja auch in anderen Bereichen eine große Akzeptanz. Und man kann ja sicherlich auch den Polizisten auf der Straße nicht mit dem Polizisten vergleichen, der Verkehrsunterricht in Schulen betreibt oder der sonstige Präventivmaßnahmen durchführt. Aber unser Fokus, denke ich, sollte heute doch auf die Gewaltausübenden, also die sozusagen das Monopol der staatlichen Gewalt auf der Straße gegebenenfalls auch durchsetzen, richten. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, die man so beobachten kann in den letzten Jahren. Also dass entweder werden Veranstaltungen gleich von vornherein verboten, siehe Blockupy, oder wenn sie zugelassen werden, auch da siehe Blockupy, liegt der Verdacht nahe, dass dann Polizeistrategien vorhanden sind, Demonstrationen sozusagen im Keim zu ersticken, die berühmte Kesselung, die nicht nur in Frankfurt ein beliebtes Polizeikonzept ist, oder es gibt natürlich auch die Situation, dass eskaliert wird, anstelle deeskaliert, und dann kommt es zu Auseinandersetzungen, wo dann Schlagstockeinsatz, Wasserwerfereinsatz, Pfefferspray. Vielleicht kannst du uns aus der Sicht des EA mal so ein bisschen erklären und vor allen Dingen auch den Zuhörerinnen, was ihr so unter Polizeistrategien versteht und ob das was damit zu tun hat, von dem wir gerade gesprochen haben.
Natürlich hat es mit dem zu tun, von dem ihr gerade gesprochen habt. Polizeistrategie ist für uns zunächst mal was uns sehr gewalttätig gegenübertritt oder gegenübertreten kann im Zusammenhang mit Versammlungen, und zwar immer dann, wenn Versammlungen eine Gefahr zu sein scheinen oder wenn behauptet wird, dass Versammlungen eine Gefahr seien. Und damit sind wir schon bei einem zentralen Begriff des polizeilichen Handelns, die Gefahr. Die Polizei kann nämlich zur Abwehr einer Gefahr präventiv handeln, sprich, die Polizei behauptet eine Gefahr. Wo sie die Behauptung dann hernimmt, ist wieder eine andere Frage. Und wenn sie die Gefahrenlage festgestellt hat oder für sich behauptet hat, dann nimmt sie gewisse Befugnisse in Anspruch, zum Beispiel eine Demonstration anzuhalten, eine Demonstration mit Auflagen zu belegen, eine Demonstration gegebenenfalls zu verbieten oder aufzulösen oder, so wie es bei Blockupy 2013 war, knapp 1000 Leute einzukesseln, um sie dann von der Versammlung auszuschließen. Der zweite Punkt polizeilichen Handelns ist das sogenannte repressive, also rückwirkende Handeln. Wenn nämlich die Polizei eine Straftat meint, entdeckt zu haben, dann muss sie die verfolgen. Also in dem Fall.
Da sind sie verpflichtet dazu.
Da sind sie verpflichtet dazu. In dem Fall praktisch bezogen auf den zurückliegenden Sachverhalt, dann das Einschreiten der Polizei. Diese grundlegenden zwei Handlungsformen der Polizei, sowohl präventiv als auch repressiv, sind deshalb besonders wichtig, weil sich daran unterschiedliche Befugnisse anknüpfen. Beispielhaft hat man das sehen können, zum Beispiel neulich bei der Gerichtsverhandlung vom Verwaltungsgericht Frankfurt, als eine Klage wegen Blockupy verhandelt wurde. Da ging es sehr lang genau um die Frage, wie handelt denn eigentlich nun die Polizei, weil die Polizei natürlich, um sich möglichst nicht festzulegen, das mal offen lässt, wie sie gerade handelt, um sich's hinterher überlegen zu können, was es denn nun gerade war, was er getan hat. Mhm.
Da gibt's ja auch in diese Diskussion, die da auch mit reinspielt im Moment, dass man die Polizisten mit Überwachungskameras ausrüsten will, also auch hier in Frankfurt und in Hessen. Wie könnte man das aus eurer Sicht betrachten? Ist das eine Verschärfung der Situation, dass also die Polizei Beweismittel an der Hand hat, die dann im Nachhinein diese repressive Handlung rechtfertigen, oder könnte das eher bedeuten, dass die Polizei auch kontrolliert werden könnte, mehr kontrolliert werden könnte als bisher? Also sprich Chorgedanke und diese ganzen Dinge, dass oftmals Aussagen vor Gericht nicht greifbar sind oder beziehungsweise Anwürfe nicht greifbar sind, weil die keiner gesehen hat.
Also da muss man vielleicht ein bisschen differenzierter drüber nachdenken, weil die Kamerageschichte, wie sie jetzt in Hessen kommen soll, ja zunächst mal nicht die Situationen meint, über die wir gerade reden. Also das soll nicht bei Versammlungen im Einsatz sein, sondern vor allem bei Streifengängen oder bei Konfrontationen ganz normal auf der Straße, Hausfriedensbruch, Verkehrsunfall etc. Und da ist es dann aber keine Verschärfung, sondern zunächst mal eine völlige Veränderung der Situation, weil die Polizei dann, wenn sie es richtig macht, Daten erhebt, akustische, visuelle Daten, von denen es überhaupt nicht klar ist, auf welcher Grundlage sie erhoben werden, was man dann nachher mitmacht, welche Speicherungen es gibt, sodass wir das zunächst mal jetzt außerhalb dem Kontext von Versammlungen als bisher ungesetzliche und damit rechtswidrige Datenerfassung verstehen würden. Mhm.
Gut, aber das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema. Das geht aber, denke ich, auch ein Stück weit in die Richtung, auch Polizeistrategien, wenn das im öffentlichen Raum unabhängig von Demonstrationen eingesetzt wird, dann ist was zu vermuten, dass der Schritt, das dann auch umfänglich 24 Stunden zu betreiben, bei allen Arten von Polizeieinsätzen zu erwarten. Aber das sind noch ungelegte Eier. Kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema.
Aber die Datenerhebung wird ja gerechtfertigt durch das, was du vorher gesagt hast, nämlich durch diesen Gefahrenbegriff präventiv, repressiv hattest du da genannt. Wie kommt diese Gefahrenanalyse zustande, diese Einschätzung darüber, dass jetzt zum Beispiel eine Demo wie bei Blockupy so gefährlich ist, dass man sie einkesseln muss, dass sie nicht laufen darf?
Ja, das ist natürlich genau ein Punkt, wo sich die Polizei nicht so gern in die Karten schauen lässt. Bei Blockupy zum Beispiel war es so, dass die Polizei plötzlich am Morgen der Demonstration eine völlig neue Gefahrenlage angeblich erkannt hat, ich würde sagen erfunden hat. Da spielen dann Geheimberichte des Landesamts für Verfassungsschutz plötzlich eine Rolle, die man natürlich nie zu sehen kriegt und damit auch nie prüfen kann. Da spielt plötzlich eine Rolle ein Haufen Steine an einer Baustelle, der überhaupt nicht an der Strecke der Demonstration lag, aber plötzlich natürlich dann zum Wurflager für Gegenstände wird. Da hat die Polizei behauptet, diese Baustelle hätte sie mittags plötzlich entdeckt, wo wir Berichte darüber haben, dass die Polizei bereits morgens diese Baustelle gesichert hat. Das sind alles Teile der Gefahrenprognose. Dann kommen oft so eher krude Dinge dazu, wie zum Beispiel, wir haben Erkenntnisse, dass Straftäter in dem Block sind. Wir haben Erkenntnisse, dass Leute in dem Block sind, die uns schon früher aufgefallen sind. Dinge, die sehr, sehr schwer zu prüfen sind und die Polizei auch sehr bewusst natürlich nicht offenlegt, um auch da möglichst freie Hand für sich zu haben.
Teil dieser präventiven Maßnahmen, wenn man dazu oder wenn die Polizei dann dazu kommt, dass es sich dabei eben, dass es ein Problem geben könnte bei so einer Großveranstaltung, sind dann ja eben auch diese Platzverweise, die wir bei dem ersten Blockupy vor allem gesehen hatten, beim zweiten auch. Das sind Dinge, die man vielleicht nicht nur aus dem Bereich Demonstrationen kennt, sondern auch noch aus anderen Bereichen, wo die Polizei im Einsatz ist, also zum Beispiel aus dem Bereich Fußball. Da haben wir auch Verbote von Pyrotechnik, die ja auch eben bei Demonstrationen eine Rolle spielen. Wir haben da eine Kontrolle der Leute oder die Frage, inwieweit man Menschen kontrollieren darf, also ihre Rucksäcke, ihre Kleidung kontrollieren darf, wo sie sich aufhalten dürfen, inwieweit man das kontrollieren kann. Das sind alles so Dinge, die dann geknüpft sind an die vorherige Analyse, sind Momente, wie man dann auf diese vorherige Gefahrenanalyse reagieren kann. Gibt es da noch mehr Beispiele oder habe ich damit jetzt ungefähr die genannt, die da so vorkommen oder die so bekannt sind?
Vielleicht kann man da in dem Zusammenhang auch noch die Bundespolizei nennen, die also den Zusammenschluss aus der ehemaligen BGS, Bundesgrenzschutz und Bahnpolizei, die über eine sogenannte MÜK, ein mobiles Überwachungs- und Einsatzkommando, verfügen. Und die sind auch bei Fußballspielen oder im Rahmen von Fußballspielen zu oft zu sehen. Und da hat sich, haben wir im Vorgespräch festgestellt, oder hast du uns erzählt, Markus, dass es da eine komische oder eine befremdliche Analogie gibt zu Fußballspielen und Demonstrationen. Und was die Rolle auch dieser mobilen Überwachungs- und Einsatzkommandos anbetrifft, vielleicht kann man da mal drauf eingehen an dieser Stelle.
Ja, wir haben feststellen müssen, dass gerade auf dem Bereich des präventiven Handelns, also sogenannten vorbeugender Gefahrenabwehr, die Polizei ihre Einsätze bei Fußballspielen oft dazu verwendet, sowohl was den tatsächlichen Einsatz und die Einsatzmittel betrifft, als auch hinterher, was die rechtlichen Beurteilungen solcher Einsätze betrifft, an Fußballfans Dinge versucht, die sie hinterher auch bei Versammlungen einsetzt. Vermutlich verbunden mit der Hoffnung, dass, wenn man gegen Fußballfans so Einsätze und rechtliche Mittel versucht, das nicht gleich so öffentlich wird, wie es möglicherweise bei Demonstrationen der Fall ist. Auf jeden Fall stellen wir immer wieder fest, wenn die Polizei was Neues macht, wenn man dann nachschaut, wo hat sie das her, wo gibt's Erfahrungen dazu, dann trifft man sehr oft auf den Fußballbereich.
Also zum Beispiel Stichwort Platzverweise.
Stichwort Platzverweise, Stichwort Aufenthaltsverbote, Stichwort Stadtverbote, Stichwort Residenzpflichten, also dass man jemand Meldeauflagen verhängt. Das gibt's natürlich alles im Bereich von Versammlungen auch manchmal, weitaus häufiger und zeitlich früher ist das in der Regel bei Fußballeinsätzen angewendet worden.
Mhm. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch nochmal interessant, über die Mittel, die eingesetzt werden, zu sprechen. Es gibt ja also die normalen polizeilichen Mittel, also die Mittel der Polizeitaktik, also wenn es dann tatsächlich darum geht, Leute irgendwo aufzuhalten, zu entfernen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Eskalationsstufen. Und eine der Eskalationen ist zum einen das Handanlegen an den Gegenüber, aufgrund der polizeilichen Gewalt, die man besitzt als Polizei. Dann gibt es natürlich noch die anderen Gewalt, Gewaltmittel wie Schlagstockeinsatz, Pfefferspray und Wasserwerfer und ähnliches. Und lass uns doch nochmal ein bisschen den Fokus auf das Thema Pfefferspray richten. Pfefferspray ist ja, hat ja das, ich sag's jetzt mal zynisch, das gute alte Tränengas abgelöst, das ja nach den Konventionen über Chemie und biologische Waffen verboten ist. Das Pfefferspray ist eine, hast du uns vorhin aufgeklärt, vielleicht kannst du dazu ja noch mal was sagen, eine chemische Waffe, die international geächtet ist, aber hier in Deutschland zum Einsatz kommt. Und sogar im Handel frei erhältlich ist, über Amazon, habe ich vorhin gesehen, kann man es bestellen.
Pfefferspray ist eine Geschichte, die die Polizei sukzessive in der zweiten Hälfte der 90er für sich eingeführt hat. Und wie du gerade erwähnt hast, hat die das CS- und CN-Gas, also das klassische Reizgas, abgelöst. Damals mit der Begründung, Pfefferspray sei genauso wirksam, aber weitaus weniger gesundheitsschädlich. Pfefferspray ist keine chemische Waffe, sondern Pfefferspray ist Biokampfstoff und unterliegt insoweit dem Verbot des Einsatzes biologischer Waffen. Biologisch deshalb, weil der Grundstoff tatsächlich Pfeffer bzw. richtigerweise Chili ist. Daraus wird es gewonnen. Und wäre das demzufolge im Auslandseinsatz verboten oder ist im Auslandseinsatz verboten. Gleichwohl setzt es die Polizei im Inneren, also im Landes, gegen die eigene Bevölkerung ein. Frei verkäuflich ist es aber nicht als Waffe, sondern frei verkäuflich ist es nur als Tierabwehrspray und das ist sicherlich nicht das, wofür die Polizei es nutzt.
Mhm. Also man kann es nicht, man kann es im Geschäft nicht als als Waffe für Menschen kaufen, aber die Polizei setzt es dennoch als Waffe gegen Menschen ein.
Die Polizei setzt es mittlerweile als Bewaffnung ein aufgrund von Sondervorschriften, wie gesagt, weil es eigentlich in Deutschland so nicht als Waffe verkauft werden darf. Mit welchen rechtlichen Grundlagen sie das tut, das ist sehr schwierig. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich tunlichst hütet, bisher die Folgen von dem Pfefferspray eigentlich zu untersuchen oder zu betrachten, sondern es gilt nach wie vor, das Märchen, das sei ungefährlich und ungefährlicher als CS-Gas, was medizinisch eben leider nur teilweise richtig ist.
Vielleicht können wir die Folgen gleich nochmal besprechen. Vorher mag ich nochmal fragen, in welchen Situationen ist es der Polizei erlaubt? Welche Situationen werden da ja vielleicht nicht empfohlen, aber
vorausgesetzt
dafür, dass ein Polizist, eine Polizistin Pfefferspray einsetzen kann? Gibt es da so eine Maßgabe? Weißt du darüber was?
Also die Polizei setzt Pfefferspray sehr exzessiv ein, weil sie damit meint, ein ungefährliches Mittel an der Hand zu haben und die Polizeibeamten natürlich, wenn sie so geschult werden, dass es ein ungefährliches Mittel ist, auch die Einsatzschwelle natürlich entsprechend gering ist für sowas. Rechtlich darf die Polizei Pfefferspray genau unter denselben Voraussetzungen einsetzen wie jede andere Waffe oder jede andere Form von unmittelbarem Zwang, nämlich nach dem Hessischen Gesetz für Sicherheit und Ordnung, das HSOG, sagt, dass unmittelbarer Zwang zur Durchsetzung von einer unaufschiebbaren oder durchsetzbaren Maßnahme dann erlaubt ist, wenn man ihn vorher androht oder nur dann erlaubt ist, wenn man ihn nicht vorher androhen kann, was sicherlich der seltenere Fall sein würde, gerade im Bereich von Versammlungen. Das ist der eine rechtliche Rahmen und der zweite rechtliche Rahmen ist der, dass die Polizei nach dem HSOG von denjenigen Maßnahmen, wenn sie verschiedene zur Auswahl hat, die geeignete und gleichzeitig mildeste wählen muss. Und das führt schon zum Problem, das mit Pfefferspray verbunden ist. Pfefferspray ist eine Distanzwaffe, wo die Polizei natürlich je nach Reichweite des Pfeffersprays, das sie verwendet, es gibt es derzeit in 4 Reichweiten, als Ausrüstung der Beamten auf der Straße, plus natürlich dann im Einsatz des Wasserwerfers, wo es auch beigemischt werden kann. Bei der Distanzwaffe ist natürlich schwer zu kontrollieren, wen sie tatsächlich dann am Ende trifft, und das macht schon eine der Schwierigkeiten deutlich, weil sie eigentlich nach dem Gesetz nur denjenigen treffen darf, der stört oder gegenüber dem er es angedroht hat.
Ja. Aber es gibt ja auch die als Aufsatz auf Schusswaffen, dass man also Patronen verschießen kann, ähnlich wie also als kleine Gasgranaten. Pfefferspray, hat die Polizei auch sowas in ihrem Arsenal?
Kann ich euch nicht genau sagen, ob sie sowas im Arsenal hat. Die gängige Variante des Einsatzes ist das sogenannte Reizstoffsprühgerät, RSG nennt sich das.
Ein schrecklich
hässlich schöner Name. Das gibt es in vier Klassen von einer Reichweite von einem Meter bis circa 10 Meter und entsprechende Größen. Und der Einsatz gegenüber einer Gruppe, die 5 bis 6, 7 Meter entfernt ist, ist natürlich beim Strahl, das ist ja letztlich ein Wasserstrahl, Pfefferspray versetzt mit Lösungsmittel, die das dann auch handhabbar machen und spritzbar machen, legt natürlich schon nahe, dass da auch Leute getroffen werden, die es eigentlich nicht treffen soll. Und das macht eine der Schwierigkeiten dieses Einsatzmittels der Polizei aus.
Dass es da noch weitere Schwierigkeiten gibt, eben auch gerade in der langfristigen Folge eben der Leute, die davon getroffen werden, und ob das wirklich so ein mildes Kampfmittel ist, wie da suggeriert wird von der Polizei. Darüber sprechen wir, würde ich sagen, gleich. Wir hören uns erst nochmal Musik.
Da sind wir wieder. Das war, was für eine Musik, Eta, was wir da gerade gehört haben?
Thom Yorke, die neue CD von Thom Yorke.
Thom Yorke, muss man den kennen? Ich kenne die nicht, aber es war sehr schön, hat mir gut gefallen.
Der Sänger von Radiohead, den kann man schon kennen.
Ja, Radiohead kenne ich. Hättest du das gleich gesagt? Na gut, genug Geplänkel, genug Unsinn.
Wieder zu den ernsten Dingen des Lebens, nämlich zum Pfefferspray.
Wir haben heute bei uns im Studio den Markus vom Ermittlungsausschuss hier in Frankfurt und wir sprechen über Polizeistrategien und sind im Moment bei dem umstrittenen Einsatz oder vielleicht bei uns umstrittenen Einsatz von Pfefferspray und die rechtliche Grundlage dafür
genau,
angekommen.
Was dann wohl ein Mittel der repräsentativen Gewaltanwendung der Polizei sein dürfte.
Repressiven.
Genau.
Entschuldigung.
Ja, wir wollten eigentlich darüber sprechen, was Pfefferspray macht. Das scheint wohl gar nicht so lange erforscht zu sein. Du hast gesagt, das wird eigentlich erst seit den 90er Jahren in Deutschland zumindest eingesetzt. Welche physischen Folgen hat das denn? Konkret kann man ja sagen, einem brennen die Augen erstmal, aber hat es einen langfristigen Effekt auch auf die Menschen, die davon betroffen sind? Hängt es davon ab, wie viel Spray man abbekommt?
Das hängt zunächst natürlich davon ab, wie viel Spray man abbekommt. Das hängt auch davon ab, aus welcher Distanz man das Spray abbekommt und an welche Körperstellen man das Spray abbekommt. Die Primärfolgen sind, man wird schlicht unfähig, sich zu bewegen. Also kurze Lähmungserscheinungen, Erblindung, Reizung der Augen, der Haut. Und das ist auch das, was die Polizei natürlich damit bezweckt, jemand zunächst mal bewegungs- oder kampfunfähig zu machen. Und das funktioniert bei dem Einsatz circa 15 bis 20 Minuten, dann lässt die Wirkung nach. Also der durchschnittlich gesunde Mensch ist nach 25 Minuten, 30 Minuten dann wieder beschwerdefrei. Und das belegt auch schon ein Problem, weil das nur für den durchschnittlich gesunden Mensch gilt. Das gilt nicht für den Allergiker.
Also
die Polizei weiß natürlich
zum
nicht, ob sie jetzt einen Allergiker besprüht oder nicht. Für den Asthmatiker kann das ganz anders sein. Das kann zu Krämpfen führen, dann tatsächlich auch zum medizinischen dringenden Behandlungsbedarf. Ja. Die weitere Problemgruppe sind Leute, die Drogen konsumiert haben. Alkohol, insbesondere aber auch Amphetamin, Kokain. Die Wechselwirkung, zu der das letztendlich führt, ist auch nicht völlig erforscht. Man weiß nur, dass diese Personen ebenfalls akute medizinische Probleme kriegen können.
Genau, und du hast gerade schon gesagt, dass man das gar nicht so präzise einsetzen kann. Das heißt, meistens erwischt man auch noch Leute, die man eigentlich vielleicht auch nicht meinte, beziehungsweise man kann als diejenige, die das einsetzt, auch schwer abschätzen, wen habe ich da eigentlich vor mir, wer wird jetzt eigentlich davon betroffen sein?
Ja, wenn man das sich mal an Zahlen vergegenwärtigt, hatten wir bei Black Lupa 2013, als es in und um dem Kessel ja exzessiv Pfefferspray-Einsätze gegeben hat, circa 350 verletzte Personen davon. Und die jüngste verletzte Person war ein zweijähriges Kind im Kinderwagen. Das war sicherlich von den Beamten nicht direkt beabsichtigt, dieses Kind zu verletzen. Es ist aber eingetreten.
Ja, aber auch je nachdem, aus welcher Entfernung man das Pfefferspray abbekommt, kann das auch für die Augen schädlich sein. Also das ist dann, das kann zu irreversiblen Schädigungen der Sehkraft führen, bis hin zum Erblinden.
Das hatte ich gerade gesagt, je nachdem von welcher Entfernung, und die empfohlene Entfernung, also das, was Polizeibeamte an die Hand kriegen, ist nicht unter 1 Meter, klappt aber tatsächlich in der Praxis nicht. Also Pfefferspray wird teilweise von 20, 30 Zentimeter Entfernung eingesetzt, sowohl bei Versammlungen als auch ganz normal auf der Straße, wenn es darum geht, jemand ruhig zu stellen.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du es schon gesagt hattest, langfristige Studien gibt es eigentlich dazu nicht.
Nein, es gibt auch ganz wenig Studien darüber, wie viel Tote eigentlich durch Pfefferspray mittlerweile entstanden sind. Wenn man da nachschaut, findet man im Wesentlichen amerikanische Studien. In Amerika rechnet man im tiefen zweistelligen Bereich Tote durch Pfefferspray. In Deutschland schreibt man 3 bis 4 Tote dem Pfefferspray zu. Eine genaue Untersuchung gibt es da bisher auch nicht. Es gibt eine Zusammenstellung von jemand von der Linkspartei dazu.
Ich meine mich zu erinnern, dass also aber auch durch diese ganzen Kessel-Aktionen, die hier in Deutschland gelaufen sind, dass da auch Leute tatsächlich verletzt wurden, die eben Asthmatiker sind. Und da hat es auch Situationen gegeben, dass die Polizei eine Ersthilfe verweigert hat. Kannst du dazu was sagen? Habt ihr da Erkenntnisse?
Ja, die Polizei ist zwar nach ihren Richtlinien gehalten, wenn sie sieht, dass es zu Komplikationen kommt, Rettungsdienst zu rufen. Das funktioniert aber oft in der Praxis nicht. Erstens, weil es der Polizeibeamte nicht mitkriegt manchmal. Zweitens, weil das oft Situationen sind, wo so schnell gar kein Rettungsdienst hin kann. Also wenn man sich zum Beispiel den Kessel 2013 wieder vergegenwärtigt, da kommt kein Krankenwagen so einfach hin, weil das eine geschlossene Menge ist und weil drumherum lauter Polizeifahrzeuge stehen.
Ja, weiter, also man ist ja auch, wenn man blind ist, man kann in Panik geraten, man kann zum Beispiel vor, dann, wenn es denn der Fall ist, da ein fahrendes Auto laufen, Sofaunglücken, vielleicht irgendwo runterfallen. Also so kann ich mir auch so Todesfälle eben auch in einer etwas weiteren Art konstruieren im Kopf. Aber da sind wir bei solchen Szenarien ja auch ganz schnell dann bei psychischen Effekten, die Pfefferspray haben kann. Also Panik in der ersten Sekunde natürlich, oder in den Sekunden nicht, in der ersten halben Stunde, in den ersten 3 Stunden Panik, auch Angst davor, vielleicht das Augenlicht auch zu verlieren, weil man es nicht einschätzen kann. Wie kann das noch enden, wenn man davon betroffen ist?
Naja, das hängt zum einen natürlich von der individuellen Befindlichkeit der Person ab, die es betrifft, zum anderen aber auch von der Vorerfahrung, die eine Person hat. Wenn eine Person anderweitig traumatisiert ist durch Gewalterfahrung, dann erlebt sie natürlich diese Form von Kontrollverlust, die mit dem Einsatz von Pfefferspray verbunden ist, nochmal ganz anders als jemand, der nicht solche Vorerfahrungen hat. Und genau dieser plötzliche und unvorhergesehene völlige Kontrollverlust ist natürlich was, was durchaus psychische Folgen haben kann.
Und das in einer Situation, die ja auch auf einer Demonstration, wo es zu so einem Einsatz kommt, irgendwo aggressiv aufgeladen ist, da eben nicht zu sehen, vielleicht auch in der Menschenmasse, das ist schon ziemlich krass, das zu erleben, wahrscheinlich auch für jeden Menschen, für einen 2-jährigen Menschen dann in jedem Fall. Du hattest gerade angespielt auf Studien oder Schätzungen in den USA über Folgen oder Tote da, die es da geben, wo man nicht genau weiß, wie viele Tote es geben könnte, aber dass es eine hohe zweistellige Zahl wahrscheinlich ist, hattest du genannt, diese Studie aus den USA. In welchen anderen Ländern wird das denn eigentlich noch eingesetzt? Das ist ja eigentlich die Ausnahme.
Also Pfefferspray wird in einigen Ländern der EU eingesetzt, die da keine Bedenken haben. Es gibt andere Länder in der EU, wo Pfefferspray sowohl im freien Verkauf als auch als Einsatzmittel der Polizei verboten ist. Und also ich meine, zum Beispiel in Niederlanden wäre es ganz verboten. Müsste nachschauen, sind also nochmal 2, 3 Länder, wo es überhaupt nicht geht. Österreich, ich meine auch Polen, setzen es mittlerweile ebenfalls ein. In USA wird es natürlich auch eingesetzt. Die haben ja auch noch mehr Unfug an diesem Punkt zu bieten, wie zum Beispiel Elektroteaser.
Ja. Und die setzen dann gar nichts ein, oder die setzen dann noch das alte Trenngas ein?
CN-Gas.
Teilweise setzen sie gar nichts ein. Es gibt natürlich auch Länder, wo nach wie vor CS-Gas eingesetzt wird, muss man auch dazu sagen.
Aber es scheint, wenn ich das so raushöre, die Anzahl der Länder, die das einsetzen, scheint eher zu steigen als weniger zu werden.
Natürlich.
Das heißt, da orientiert man sich dann eher an diesem für mich jetzt negativen Beispiel Deutschland, sowas gegen die Bevölkerung oder gegen Leute, die sich dann ja für Grundrechte, das wollen wir hier nochmal sagen,
bei
Blockupy einsetzen.
Wir haben in diesem Land immer noch die Demonstrationsfreiheit und außerdem gibt's ja nicht nur Demonstrationen um Blockupy, die in diesem Land stattfinden. Da gibt es ja noch genug andere Demonstrationen oder Veranstaltungen. Wir hatten ja vorhin auch den Fußball angesprochen, wo eigentlich Leute ihr Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, auf Meinungsäußerung wahrnehmen und das wird durch polizeiliche Repressionsmaßnahmen immer wieder eingeschränkt. Ich will nochmal dieses Stichwort Repression aufgreifen und auch nochmal auf diesen Kessel, auch wenn ich sage, es gab nicht nur Blockupy, aber nochmal drauf zurückkommen, weil wir hier in Frankfurt sind und dieser Kessel in Frankfurt, hatten wir gerade in der Musikpause kurz gesprochen, da sind ja 1000 Leute festgesetzt worden, circa. Und auch so Prominente wie aus von der Linkspartei, der Landtagsfraktion und andere. Normalerweise, hattest du gesagt, muss es eigentlich für solch eine Zwangsmaßnahme der Polizei einen richterlichen Schnellentscheid geben. Wie war das damals?
Ja, der Kessel ist eine Form von Freiheitsentziehung zunächst mal. Freiheitsentziehung gibt es ja nicht nur auf dem Polizeirevier. Freiheitsentziehung kann es eben auch in dieser Form geben, indem man jemand auf der Straße umstellt oder in dem Fall eine Gruppe, eine große Gruppe auf der Straße umstellt. Das ist auch Freiheitsentziehung. Jetzt sagt unser Grundgesetz, dass es eben keine Freiheitsentziehung ohne richterliche Entscheidung dazu geben darf. Und das war natürlich auch Gegenstand der Verhandlung beim Verwaltungsgericht, die es um den Kessel schon gegeben hat. Und da wurde das auch thematisiert. Und dann hat das Verwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass es diesen Richtervorbehalt, so nennen wir das, zum Beispiel bei repressiver Tätigkeit, also wenn die Polizei tatsächlich Straftäter dingfest macht und verfolgt, dann gibt. Aber bei der sogenannten präventiven Tätigkeit gibt es eine Ausnahmevorschrift im hessischen Gesetz über Sicherheit und Ordnung. Die besagt nämlich, dass man dann keinen Richter braucht, wenn es länger dauern würde, einen richterlichen Entscheid herbeizuführen. Darauf hat sich das Gericht berufen, darauf hat sich auch teilweise die Polizei berufen, indem sie gesagt haben, na, wir brauchen keinen Richter, das hätte doch länger gedauert. Und zu dieser Ausnahmevorschrift kommt man aber nur dann, wenn man sagt, die Polizei hat präventiv, also zur Gefahrenabwehr gehandelt und nicht im repressiven Bereich. Und so hat es das Gericht dann auch gemacht, um den Polizeikessel zu rechtfertigen.
Ja, aber also gut, das kannst du uns nicht erklären, aber ich weiß ja, dass also Richter auch Notdienste haben, also Verwaltungsrichter oder andere Richter, die sind 24 Stunden erreichbar. Gut, das Verwaltungsgericht hat das jetzt nun so nachträglich eingeschätzt. Es gab ja mehrere Klagen zu dieser Blockupy-Geschichte. Gab es vom Verwaltungsgericht denn irgendeinen Punkt, dass sie gesagt haben, da hat die Polizei sich nicht in Ordnung verhalten oder hat im Nachhinein komplett das polizeiliche Vorgehen an diesen Tag abgesegnet?
Das Verwaltungsgericht hat eine kleine, dem Kessel zeitlich nachgeordnete Maßnahme für rechtswidrig erklärt. Aber ich wollte gerade nochmal auf den Punkt kommen, den du genannt hast, mit dem 24-Stunden-Notdienst. Das ist nicht richtig.
Nicht richtig? Nein?
Also ich kenne es von den Amtsgerichten. Leider ist das nicht richtig.
Ja.
Das Verwaltungsgericht wurde von uns im Vorfeld beider Blockupy-Demonstrationen 12 und 13 angefragt, ob es einen verwaltungsgerichtlichen Eilrichterdienst geben wird. Und das Verwaltungsgericht hat dafür keine Notwendigkeit gesehen. Den gibt es schlicht nicht. Am Freitagmittag 14 Uhr ist dort Schicht. Dann gibt es keinen mehr, der für Rechtsschutz zuständig ist. Das Amtsgericht, die ja eigentlich für eher strafrechtliche Dinge zuständig sind, die hatten einen Notdienst natürlich, einen Haftrichter sowieso rund um die Uhr, klar. Die hatten auch einen besonderen Notdienst für die Blockupy-Demonstrationen eingerichtet. Der hat sich allerdings für nicht zuständig gehalten, interessanterweise. Der wurde natürlich von uns in dem 1. Juni 2013 auch angefragt, sowohl schriftlich als auch mündlich. Und dort wurden wir damit beschieden, sie seien dafür nicht zuständig, die Polizei würde ihre Arbeit tun, das sei alles schon in Ordnung. Und das war einer der Punkte, weshalb die Blockupy-Demonstration natürlich in Frankfurt und auch drumherum so viel Beachtung gefunden hat, weil wir da schon so ein bisschen den Verdacht hatten, dass die Polizei und das Gericht mehr oder weniger gemeinsam uns den Zugang zum Rechtsschutz verweigern.
Da gibt's ja diesen Sponti-Spruch, dass die Polizei zum Werksschutz der Republik geworden ist, degradiert wird. Könnte man dort vielleicht im Hinterkopf in sich aufwachsen sehen? Will ich aber dazu überleiten, es gab ja im Vorfeld zu den Blockupy-Veranstaltungen hier in Frankfurt auch eine ganz besondere Rolle, die das Ordnungsamt bzw. Ordnungsdezernent hier gespielt hat und auch der damalige Innenminister, der hessische Boris Rhein. Habt ihr da Erkenntnisse, inwieweit die Vorgaben der Politik die polizeiliche Arbeit beeinflusst haben?
Ich würde es umgekehrt formulieren. Ich würde sagen, die Polizei gibt dem Ordnungsamt die Dinge vor, die das Ordnungsamt zu tun hat. In Hessen ist es so, ist nicht in allen Bundesländern gleich, dass Polizeibehörde und Versammlungsbehörde getrennt sind. Das heißt, das Ordnungsamt ist Versammlungsbehörde, dort wird die Versammlung angemeldet. Die machen die Auflagen und legen den rechtlichen Rahmen für die Versammlung fest. In anderen Ländern ist Versammlungsbehörde und Polizei dasselbe. Berlin zum Beispiel meldet man eine Demo beim Landeskriminalamt an. In Hessen ist es nicht so. Und wir haben immer wieder, sowohl im Vorfeld als auch während der Blockupy-Tage, den Eindruck gehabt, dass letztlich die Versammlungsbehörde nichts Eigenes macht und nichts Eigenes entscheidet. Die darf zwar bei der Polizei im Einsatzzentrum sitzen, aber letztendlich gibt die Polizei die Linie vor, und zwar von der Anmeldung hin bis dann am Schluss zur Auflösung.
Aber eigentlich haben wir in diesem Land ja zumindest nominell die Gewaltenteilung. Und eigentlich ist ja die Polizei eher ein ausführendes Organ als das Organ, das vorgibt, wo es lang geht. Wenn du das jetzt so darstellst, wie bewertet ihr das vom Ermittlungsausschuss, so ein Verhalten politisch gesehen?
Wir bewerten das ganz einfach so, dass die Polizei sich die Dinge rausnimmt, die sie eigentlich nicht sich rausnehmen darf, und dass die Politik da ein Stück weit kapituliert, keine eigene Meinung mehr dazu formuliert und sich letztlich zum Sprachrohr der Polizei macht, was zum Beispiel Auflagen einer Demonstration angeht, was die Route einer Demonstration angeht, was auch teilweise versammlungsrechtliche Maßnahmen dann vor Ort während der Demonstration angeht. Da sagt die Polizei uns, die Versammlungsbehörde war irgendwie eingebunden. Wir wissen auch, dass jemand von der Versammlungsbehörde im Einsatzzentrum mit anwesend war. Aber wir hatten an keiner Stelle und zu keiner Zeit auch im Nachhinein das Gefühl, dass die Versammlungsbehörde tatsächlich irgendwo eine eigene Entscheidung trifft, sondern da hat sich die Politik oder die Verwaltung einfach ein Stück weit draus zurückgezogen und der Polizei faktisch das Handeln überlassen.
Wenn du das so schilderst, dass das eure Einschätzung der Situation oder auch der Entwicklung der letzten Jahre ist, mindestens in Hessen, sind wir wieder bei dem Anfang der Intention. Was vermutet ihr denn? Was ist die Intention dahinter? In welche Richtung oder gehend die Entscheidung dann der Polizei, das Verhalten, die Entscheidung bei verschiedenen Demonstrationen auch, lässt sich dann eine gewisse Linie abschätzen, die da gefahren wird, oder ist das einfach gar nicht so einordnenbar?
Es ist sehr schwierig einordnenbar, weil das polizeiliche Handeln nicht immer stringent wirkt. Was die sich dann jeweils im Einzelfall dabei denken, das können wir manchmal nur ahnen, manchmal sagen sie es uns, manchmal nicht. Wir sehen es eher themenbezogen, also bei Demonstrationen, die sich explizit gegen die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems zum Beispiel richten, Kapitalismus, Stichwort EZB, was ja ein zentraler Punkt auch des Blockupy-Anliegens gewesen ist, dass da schon versucht wird, Protest so weit als möglich einzudämmen, einzuengen, auch zu verbieten, weil man natürlich solche Pressebilder, die sich gegen Kapitalismus richten, gerade in Frankfurt als einem Zentrum des Kapitalismus, weil man die nicht haben will und weil man die natürlich so weit als möglich zu verhindern sucht. Und das ist sicherlich an dem Punkt eine politische Vorgabe in Anführungszeichen an die Polizei, die sie aber sehr selbstherrlich und dann letztlich in schwieriger Weise eigenverantwortlich umsetzt.
Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, Anfang der 80er, da war die Polizei den Städten unterstellt. Das wurde dann unter Walter Wallmann, unter seiner Ägide als Ministerpräsident in Hessen geändert, dass also die Polizeien, die früher in städtischer Oberaufsicht waren, dem Land zugeschrieben wurden. Also dass letztendlich der Innenminister, der für die Sicherheit im Innern auch zuständig ist, da auch politische Vorgaben machen kann. Ist es denn absehbar oder zeichnet sich denn ab, dass sich jetzt unter einer veränderten Regierung in Wiesbaden da auch die Vorgaben der Politik für die Polizei ändern könnten?
Der Konjunktiv könnten ist sicherlich richtig. Natürlich könnte das sein. Gesehen haben wir es bisher nicht. Es gibt natürlich die Ankündigung vom scheidenden Polizeipräsidenten Thiele, jetzt auch vom neuen Polizeipräsidenten Bereswil, mehr Kommunikation, mehr Transparenz ins polizeiliche Handeln zu bringen. Bisher haben wir das nur als Ankündigung erlebt. Tatsächlich irgendwo gesehen habe ich das bisher nie.
Ja. Wir haben in unserem Vorgespräch noch ein anderes Thema angesprochen, auf das wir vielleicht jetzt nochmal schwenken
können. Genau, wir wollten ja eigentlich ein wenig auf die internationale Ebene schauen, haben das jetzt in dieser Sendung wieder nicht so geschafft, wie wir das eigentlich uns gewünscht hätten vielleicht. Dennoch haben wir vorhin schon einen kurzen Moment gesagt, dass zumindest das Pfefferspray, wie es in Deutschland gehandhabt wird, auch von anderen Ländern immer mehr so übernommen wird. Und das ist nicht das einzige Moment, wo sich andere Länder auch an der Rechtslage, wie sie in Deutschland ist, orientieren. Markus, du hattest vorhin uns ein Beispiel erzählt, wo ganz explizit auf das deutsche Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht Bezug genommen wird, nämlich in der Türkei. Die orientiert sich da offenbar sehr stark daran, auch gerade in einer Vorlage eines einer Überarbeitung des Versammlungsrechts, die da eingebracht worden ist letzte Woche. Und die nimmt verschiedene Momente des deutschen Versammlungsrechts auf, die dann eben auch relevant werden könnten für die aktuellen Proteste, die wir da jetzt gerade sehen, der Kurden etc., die dann ja auch häufig sehr eskalieren. Vielleicht kannst du noch mal zu diesem Moment der Vermummung was sagen.
Und du hast auch erzählt, dass es einen Hintergrund gibt, der im Prinzip auf die Proteste um Gezi-Park im letzten Jahr in Istanbul, ne? Gezi-Park Istanbul zurückgeht.
Also vielleicht müssten wir dazu zunächst mal sagen, dass das deutsche Versammlungsrecht, obwohl Demonstrationsrecht ein Grundrecht ist und im Grundgesetz steht, bei weitem nicht das liberalste in Europa ist. Im Gegenteil, es gibt Länder, die langen sich an den Kopf, wenn sie hören, in Deutschland darf man sich nicht vermummen. Mhm. In Griechenland erntet man dafür nur Unverständnis, wenn man das erzählt, teilweise in Italien genauso. In Deutschland ist Vermummung nicht nur verboten, sondern auch strafbar. Und selbst das Mitführen eines Vermummungsgegenstandes, den man nicht anlegt, wird sanktioniert, teilweise mit hohen Bußgeldern.
Und wir können hier nochmal sagen, was gilt als Vermummung? Das sind Sonnenbrillen, Regenschirme,
Vermummung ist alles, was Schals. Geeignet ist, die Identität zu verschleiern, der Polizei den Zugriff auf die Identität, Zugriff meint in dem Fall auch den filmischen Zugriff, den Bildzugriff auf die eigene Person zu ermöglichen. Alles, was das beeinträchtigt, ist Vermummung, zunächst mal. Es gibt dann noch den zweiten Fall, die sogenannte Schutzbewaffnung. Das heißt, wenn man Polizeibeamte in ihren Einsatzmonturen sieht, die ja mittlerweile nahezu Vollmonturen sind, wenn man dem einen Schienbeinschützer versucht entgegenzusetzen, dann ist das bereits strafbar in Deutschland. Und das hat dann natürlich zur Auswirkung, dass ein Land, das Gesetze verschärfen will, zumindest auch mal guckt, wie sieht's denn in Deutschland aus. Und nun hat die Türkei, die ja nicht für besonders zimperliche Demonstrationen bekannt ist, nach den Protesten im Gezi-Park einen Entwurf für ein neues Versammlungsrecht vorgelegt. Dann den damals wieder in der Schublade verschwinden lassen, vermutlich weil es politisch nicht sehr opportun war, das jetzt gerade in den aufgeheizten Protesttagen durchs Parlament zu bringen.
War dann auch Wahl.
Und jetzt im Angesicht der neuerlichen Demonstrationen in der Türkei, die um was ganz anders gehen, ist die AKP-Regierung mit diesem Entwurf wieder ums Eck gekommen und den ins Parlament eingebracht. Und der Entwurf soll in der Türkei unter anderem den Schusswaffeneinsatz bei Demonstrationen legalisieren, hat aber auch Elemente des deutschen Versammlungsrechts und die Begründung des türkischen Gesetzentwurfs bezieht sich ausdrücklich auf das deutsche Versammlungsgesetz, unter anderem an dem Beispiel Vermummung und an dem Beispiel der Möglichkeiten, eine Versammlung auf legale Weise in Anführungszeichen aufzulösen oder zu verbieten. Da haben sich die Türken wohl bei den Deutschen was abgeschaut und was gefunden, was sie für sich nutzbar machen wollen.
Mhm. Gut, also es lohnt sich durchaus mal, verschiedene Rechtssituationen zu vergleichen und nicht die eigene vielleicht, die man hier kennt, als so gegeben und gleich legitim vorauszusetzen, sondern mal zu schauen, wie sieht's eigentlich in anderen Ländern aus. Und eben jetzt am Beispiel Pfefferspray haben wir es gesehen, es ist nicht automatisch in Ordnung, vielleicht das zu benutzen, sondern woanders ist es verboten. Und bei dem Beispiel Möglichkeiten von Vermummung sehen wir das wieder, dass es da ganz andere Situationen gibt.
Es ist und bleibt einfach so, bei dem Label Made in Germany sollte man immer sehr kritisch sein.
Zweifellos.
So, ihr hört die Musik, das ist unsere Rauschmeißmusik heute, denn ja, das war schon wieder mit dem AWS-Magazin.
Schon rum. Ja, da bleibt uns eigentlich gar nicht viel. Erst einmal möchte ich mich oder bedanken wir uns beim Markus recht herzlich, dass er heute da war. Und auch beim Ermittlungsausschuss, dass ihr euch bereit erklärt habt, wieder einmal zu uns ins Studio zu kommen. Und ich hoffe, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird, denn die Thematik ist groß und weit gefächert, die sich aus der Überwachung der Polizei um demokratische Grundrechte oder überhaupt der Überwachung des Staates von Seiten der Bürger um demokratische Grundrechte erhalten und gewährleisten zu können, sehr breit. Und ja, vielen Dank, Markus.
Ja, ihr hört das AWS-Magazin wieder am 29.10. Das ist nächste Woche Mittwoch um 4 Uhr, von 4 bis um 5. Ich glaube, der Andi ist dann im Studio.
Ja, ich habe gerade eben nachgeguckt. Andi wird da sein, Andi Babandi.
Genau, und für heute verabschieden wir uns. Das sind
der Nils Björn Schmidtke
und die Etikette Willi.
Und ganz kurz noch, wer diese Sendung nachhören möchte, der kann das morgen nochmal tun in der Zeit von 14 bis 15 Uhr hier bei Radio X oder auf der Seite absmagazin.de. im Netz. Dort wird es morgen hoffentlich oder spätestens übermorgen nochmal online gestellt sein, sodass ihr euch die Sendung nochmal in Ruhe anhören könnt, so ihr später zugeschaltet habt.